Hallo und herzlich willkommen zu den Stimmen der Kulturwissenschaften. Mein Name ist Daniel Messner und das Thema des heutigen Interviews ist im weitesten Sinne Bergbau, beziehungsweise es geht um das Bergbaurevier in Kitzbühel. Zu Gast ist ein Doc-Team, das angesiedelt ist an der Universität Innsbruck und der Titel des Forschungsprojektes ist Räumliche und zeitliche Struktur des Bergbaureviers Kitzbühel, eine archäologische, historische und archäobotanische interdisziplinäre Studie. Zu Gast sind die vier Mitglieder des Doc-Teams und ich würde euch bitten, dass ihr euch am Anfang vielleicht kurz vorstellt, dass alle, die zuhören, eure Stimmen mit euren Namen verbinden können. Fangen wir vielleicht bei dir an.
Mein Name ist Thomas Koch-Wallner, ich bin Archäologe und im Rahmen dieses Doc-Team-Projektes beschäftige ich mich mit den archäologischen Spuren im Gebiet, speziell mit bergbauarchäologischen Befunden.
Mein Name ist Anita Heidt und ich schreibe meine Dissertation aus dem Studienfach Geschichte und mache halt die schriftlichen Quellen innerhalb von diesem Doc-Team, bearbeite die schriftlichen Quellen.
Mein Name ist Barbara Viehweider. Ich verfasse meine Dissertation am Institut für Botanik und beschäftige mich dort im Allgemeinen mit Archäobotanik.
Mein Name ist Anja Masur. Ich bin auch Archäologin. Mein Schwerpunkt liegt allerdings auf Ontologien und auf geografischen Informationssystemen.
Ja, vielleicht sollten wir vorher nochmal klären, was denn die Struktur eures Projekts ausmacht. Also ihr seid ein Doc-Team, das heißt, ihr arbeitet in einem interdisziplinären Projekt an Dissertationen. Vielleicht könnt ihr das anhand des Projekts erklären, also worum geht's euch in diesem Projekt?
In unserem Projekt wird die Bedeutung und Entwicklung des prähistorischen und neuzeitlichen Bergbaus im Raum von Kitzbühel erforscht. Wir können dort die frühesten Bergbauaktivitäten im zweiten vorchristlichen Jahrtausend fassen, vor allem in der späten Bronzezeit.
Dies wann, die späte Bronzezeit?
Die ist circa von 1300 bis 800 vor Christus. Dann haben wir circa 2000 Jahre eine Pause des systematischen Bergbaus oder des Bergbaus in einer fast schon industriellen Form. Natürlich können wir nicht ausschließen, dass dazwischen auch immer wieder Bergbauaktivitäten stattgefunden haben, aber nicht in diesem Ausmaß, wie wir sie im zweiten vorchristlichen Jahrtausend haben. Und eben diese zweite Phase beginnt in der frühen Neuzeit, beziehungsweise eine Initialphase wahrscheinlich in dem ausgehenden Mittelalter. Und diese zweite historische Phase dauert bis in das frühe 20. Jahrhundert an. Und also in der Bronzezeit, aber auch in der frühen Neuzeit entwickelt sich Kitzbühel zu einem der bedeutendsten Montanreviere Tirols und Mitteleuropa. In unserem Projekt geht es darum, die durch die Montanwirtschaft verursachten Veränderungen und Entwicklungen von der Kultur, Wirtschaft und Technologie sowie der Landschaft und der Vegetation zu rekonstruieren.
Was ist so euer Erkenntnisinteresse? Also was ist das Ziel sozusagen des Forschungsprojektes?
Also uns beschäftigen einige Fragen und diese Fragen sind einfach zusammengefasst. Es ist einmal, was wurde abgebaut und produziert? Dann kommt die Frage, wann fanden diese Aktivitäten statt? Also die Datierung. Dann kommt die Frage nach dem Menschen, wer hat diese Wirtschaft betrieben und welche Technologien wurden dafür eingesetzt bzw. entwickelt? Und dann kommt die Frage der nachhaltigen Entwicklung, nämlich wie hat die Montanwirtschaft das Gebiet und die Landschaft von Kitzbühel verändert und geprägt? Das sind so mal die Kernfragen. Die erste und grundlegendste Frage ist also, welche Erze wurden abgebaut und welche Metalle wurden daraus gewonnen? Dann interessiert uns vor allem, wann genau es Bergbauaktivitäten im Gebiet von Kitzbühel gab. Das bedeutet, wir versuchen den Bergbau mit archäologischen, historischen und naturwissenschaftlichen Methoden zu datieren. Und dabei sollen die Initial- und Blütephasen, aber auch jene Zeitabschnitte ermittelt werden, in denen die Produktion wieder zurückging, praktisch Phasen der Regression. Und um diese Entwicklungen zu verstehen, suchen wir nach Gründen der Zu- und Abnahme der Metallproduktion. Und dafür muss man einerseits sich mit dem Bergbau, seinen Ansprüchen und Problemen auseinandersetzen. Andererseits betrachten wir die Montanlandschaft Kitzbühel in einem überregionalen Kontext. Das heißt, neben den lokalen Bedingungen mit denen wir uns in erster Linie beschäftigen, müssen wir immer auch in einem nächsten Schritt, in einem ja einfach immer auch im Hinterkopf behalten, dass es Märkte und Handelsnetze gegeben hat und dass auch die Entwicklung, die Phasen der Bergbauaktivitäten in Kitzbühel beeinflusst haben. Das heißt, wir beschäftigen uns gewissermaßen mit den Verhältnissen von Angebot und Nachfrage im historischen und im prähistorischen Europa. Nur so kann man die Tendenzen der Kitzbüheler Montanwirtschaft nachvollziehen. Weil man sich das nicht wie eine gleichmäßige Parabel vorstellen sollte, meines Erachtens. Im Groben haben wir vielleicht wirklich eine Parabel, eine Initial- und Blütephase, danach wieder eine Phase der Regression. Aber wenn man in die Tiefe geht, haben wir sicher mehrere kleine Ab- und Zunahmen. Danach folgt die Frage nach dem Menschen. Woher kamen sie? Wie waren sie organisiert? Und welche Technologien brachten sie in das Gebiet? In der Bronzezeit und in der Neuzeit führte die Montanwirtschaft zu einer Zuwanderung von Menschen und einem Bevölkerungswachstum im Gebiet von Kitzbühel. Und diese Menschen brachten ihre Kultur und wertvolles technologisches Wissen in das Gebiet. Muss man sich immer vor Augen halten, dass Bergbau ein hochspezialisierte Strukturen mitbringt und somit auch sehr wertvolles technologisches Wissen, was es anderswo nicht gegeben hat. Wir haben halt so Fachleute, auch schon in der Bronzezeit in diesem Gebiet. Und unser Ziel ist es, die nachhaltigen kulturellen, technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die durch diese Zuwanderung von Fachleuten und Bergleuten einfach entstanden ist, zu rekonstruieren. Bergbaubetriebe verändern immer die Landschaft. Schon der kleinste Bergbaubetrieb wird seine Spuren hinterlassen. Eine derart ausgeprägte Montanwirtschaft wie im Fall von Kitzbühel führt zu sehr großen und nachhaltigen Veränderungen der Topografie und auch der Vegetation. Diese großen Umweltveränderungen, die das Berg- und Hüttenwesen verursacht haben, sind noch lange Zeit nach dem Ende des Betriebes sichtbar oder zumindest messbar. Daher ist es ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, dass wir uns mit den Veränderungen der Landschaft und der Vegetation auseinandersetzen. Und erst durch die Zusammenarbeit der geistes- und naturwissenschaftlichen Disziplinen, wie wir es in diesem Doc-Team haben, wird eine gesamtheitliche Rekonstruktion der Entwicklungen der Wirtschaft und der Wirtschafts- und Kulturlandschaft Kitzbühel ermöglicht. Deswegen in einem letzten Schritt werden wir die Bergbaulandschaft Kitzbühel anhand der zu erwartenden Forschungsergebnisse mit anderen Bergbauregionen vergleichen und gewisse Tendenzen herausarbeiten.
Ja, so, man erkennt jetzt schon, dass das eine sehr komplexe Struktur ist, die ihr da untersucht. Und ich glaube, da ist es jetzt vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn wir uns eurem Titel nähern, wo man dann eben auch sieht, aus welchen Perspektiven ihr euch diesem Komplex nähert. Also es geht um eine archäologische, historische und eine archäobotanische Herangehensweise. Wie funktioniert da eure Zusammenarbeit? Also wie versucht ihr oder wie schafft ihr es, hier interdisziplinär zusammenzuarbeiten?
Also normalerweise finden monatliche Treffen statt, in denen immer jeder berichtet, was er getan hat. Diese Treffen machen wir monatlich unter uns. Und zusätzlich findet alle 2 Monate ein Treffen mit den Betreuern statt, sodass die auch jeweils einen Einblick erhalten in die Arbeiten, die wir gemacht haben. Und natürlich finden auch so 2er-Gespräche oder 3er-Gespräche je nach Bedarf da. Und so ist eigentlich immer ein Austausch zwischen uns vorhanden.
Bevor wir zu den einzelnen Arbeiten gehen, vielleicht noch die Frage, was ist denn bis jetzt passiert? Also wie lange gibt es euer Doc-Team schon und was habt ihr bis jetzt schon gemacht?
Also das Doc-Team gibt es, wir haben begonnen im Sommer 2011 und ja, seitdem arbeiten wir an unseren einzelnen Analysen beziehungsweise an der Aufarbeitung der Quellenbestände. Thomas hatte 2 Sommer Grabungskampagnen. Anita war im Archiv, um den Quellenbestand zu sichten. Und ich bin mittlerweile bei der Analyse des 2. Moorbohrkernes. Das heißt, einer ist abgeschlossen und der 2. ist in Arbeit. Zusätzlich werden natürlich die Daten, die ja durch die Ontologie verknüpft werden sollen, immer wieder an die Anja weitergegeben. Und ja, sie versucht, das Konstrukt zu entwickeln und eben auch eine Darstellung der einzelnen Ergebnisse in einem geografischen Informationssystem zu machen.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Einzelprojekten. Worum geht es denn in deinem Dissertationsprojekt?
Also der Titel meines Dissertationsprojektes drückt das eigentlich schon sehr gut aus. Der lautet nämlich Charakterisierung einer alpinen, bronzezeitlichen Bergbaulandschaft anhand von archäologischen Befunden, Geländeanalysen und überregionalen Vergleichen. Und das sind jetzt praktisch schon diese drei Hauptaufgaben von mir, beinhaltet dieser Titel. Das heißt, meine Dissertation ist eine montanarchäologische Arbeit, aber da es sich nicht nur um ein Fundareal handelt, sondern um ein ganzes Gebiet mit mehreren Arealen, ist meine Arbeit gleichzeitig auch eine landschaftsarchäologische Dissertation oder mit einem sehr landschaftsarchäologischen Ansatz. Das heißt, eine meiner grundlegenden Aufgaben ist jene, dass ich mich mit dem Raum, also der Landschaft und den natürlichen Begebenheiten in diesem Leukental, so nennt sich mein Untersuchungsgebiet, oder unser Hauptuntersuchungsgebiet, ich setze mich eben besonders mit der Landschaft und den natürlichen Begebenheiten auseinander, denn nur so kann ich die Beziehung der Fundstellen zueinander verstehen, aber auch die Beziehung der Fundstellen zu den Lagerstätten, um dann schließlich Strukturen herauszuarbeiten. Das heißt, Strukturen, Organisationsstrukturen oder Strukturen von Fundstellen im gesamten Gebiet.
Wie groß ist dieses Gebiet? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, die meisten Fundstellen haben wir in diesem Leukental mit den angrenzenden Seitentälern. Ich beschränke mich jetzt im Rahmen dieses Projektes auf dieses Gebiet, aber ich vermute sehr stark, dass auch in Paralleltälern prähistorische Bergbauaktivitäten stattgefunden haben. Aber forschungsgeschichtlich bedingt haben wir hier einfach den größten Quellenstand. Also hier sind schon viele Fundstellen bekannt. Und innerhalb von 3 Jahren jetzt da noch weiter rauszugehen, noch mehr Prospektionen, das würde den Rahmen dieses Projektes sprengen.
Wie findet man denn diese prähistorischen Fundstellen? Also sozusagen, wie tief muss man graben und wie erkennt man, dass hier Bergbau betrieben wurde?
Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben im Bergbau praktisch, ich trenne das immer in 3 Bereiche. Wir haben den Abbau, wir haben die Aufbereitung, die Erzaufbereitung und wir haben die Verhüttung, praktisch die Verwandlung von Mineral in Metall. Und dementsprechend unterschiedlich ist die Auffindung. Die Fundstellentypen haben komplett unterschiedlichen Charakter und deswegen auch ganz unterschiedliche, die Frage, wie tief liegt das? Ein Abbau kann, wie man am Mitterberg sieht, in 200 Meter Tiefe liegen unter Tage. Die Aufbereitungshalden sind zum Teil wirklich aufgeschlossen, also da geht man auf der Kelchalm zum Beispiel nahezu auf prähistorischer Oberfläche und das ähnlich verhält es sich mit den Verhüttungsplätzen, die je nachdem, wie die Erosion ist, oft oberflächlich erkennbar sind. Wenn ja jetzt stärkere Erosion ist, können die auch einmal 1 Meter tief sein und das heißt, die meisten davon, die der Erosion ausgesetzt waren, werden vielleicht nie entdeckt werden.
Macht das einen Unterschied in der archäologischen Arbeit, dass es sich um Bergbau handelt, weil das Material einfach ein Stück weit härter ist, als wenn man irgendwie, weiß nicht, auf einer Wiese graben würde?
Das macht sicherlich auch einen Unterschied. Im Fall von Kitzbühel ist die Arbeitsweise jedoch nicht sehr unterschiedlich. Das Fundmaterial ist sehr unterschiedlich zu herkömmlichen oder siedlungsarchäologischen oder gräberarchäologischen Projekten. Aber dadurch, dass die untertägigen Fundstellen in Kitzbühel leider, muss man betonen, nicht zugänglich sind, arbeiten wir nur obertägig, das heißt an der Oberfläche und graben mit ganz gewöhnlichen Mitteln an Schmelzplätzen oder Aufbereitungshallen.
Was heißt ganz gewöhnlich?
Ja, mit Schaufel und Kelle und Vermessungsgerätschaften.
Was sind so die Dinge, die du da findest?
Ich habe mich jetzt die letzten 2 Sommer vor allem auf die Schmelzplätze konzentriert. weil die Schmelzplätze meines Erachtens am meisten hergeben, um wirklich das gesamte Gebiet zu charakterisieren und zeitlich zeitliche Gliederung herauszuarbeiten. Die Schmelzplätze deswegen, weil sie am häufigsten vorkommen und über das ganze Gebiet verstreut sind. Und da ist forschungsgeschichtlich einfach schon relativ viel vorgelegt worden. Also das sind an die 40 Schmelzplätze erwähnt worden. Und so habe ich mir dann gedacht, dass es am sinnvollsten ist, oder das auch mit meinen Betreuern so herausgearbeitet, dass es am sinnvollsten ist, dass man in den unterschiedlichen Revieren innerhalb des Gebiets diese Schmelzplätze mal versucht, exakt zu lokalisieren. Bislang sind sie nur sehr vage lokalisiert worden. Und dann suchen wir einige dieser Schmelzplätze heraus, um sie exemplarisch auszugraben. Ja, was findet man eben? Dadurch, dass man an Schmelzplätzen grabt, findet man relativ wenig Funde wie Keramik. Also anders als in siedlungsarchäologischen Projekten zum Beispiel. Wir finden natürlich Keramik, aber nicht in diesem Ausmaß. Wir finden dabei sehr einfache Keramik, die man praktisch beim Arbeiten dabei hat. Also keine besonders außergewöhnliche Keramik mehr. Grobes Material, Vorratsgefäße und dergleichen. Die Masse des Fundmaterials, sofern man es als, es ist ein Fundmaterial, aber nicht ein Artefakt, das ist Schlacke. Ich beschäftige mich sehr stark mit den Abfällen der Verhüttung. Und die Befunde, bislang haben wir uns eben mit diesen Schlackenhalden auseinandergesetzt. Wie entsteht sowas? Haben wir eine Schlackenaufbereitung, haben wir sie nicht mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Und dann natürlich die Befunde, die das Ganze ausmachen, nämlich Schmelzöfen und Röstbetten.
Mit welchen Methoden untersuchst du dann diese Funde?
Also praktisch jetzt, nachdem ich sie schon freigelegt habe, genau, und gefunden habe. Nun, es sind einmal ganz normal quantitative und qualitative Methoden für herkömmliches Fundmaterial, beziehungsweise auch für diese besonderen Funde wie Schlacken, dass ich diese mal makroskopisch definiere und diese dann statistisch auswerte, circa wie viel haben wir davon. Aber wenn es dann wirklich in die Tiefe geht, zum Beispiel bei den Schlacken, dann beauftrage ich, sofern ich finanzielle Mittel zur Verfügung habe, das heißt, es ist sehr viel Arbeit darin, finanzielle Mittel zu beantragen, damit ich überhaupt weiter in die Tiefe gehen kann. Und dann beauftragt man zum Beispiel einen Mineralogen, der sich anschaut, wie die Schlacke zusammengesetzt ist. Oder ich setze mich mit Metallurgen zusammen und mit Experimentalarchäologen. Ich habe hierzu auch einige Experimente im Sommer durchgeführt zur Schlackenaufbereitung. Und im Vorfeld dieses Projektes mich schon mit Kupferverhüttung auseinandergesetzt und suche immer wieder das Gespräch mit anderen Archäologen, die sich speziell mit Verhüttung oder Bergbauarchäologie auseinandersetzen. Und so versuche ich mich anzunähern. Wir vergleichen immer wieder unsere Ergebnisse. Aber wie gesagt, so spezielle Fragen zur Zusammensetzung von Schlacke, dafür werden wiederum Spezialisten wie Mineralogen beauftragt.
Wenn du diese Orte, wo du die Schlacken findest, sind die in Siedlungsgebieten oder sind die außerhalb von Siedlungsgebieten?
Die sind außerhalb von Siedlungsgebieten. Nun, da muss man jetzt die Situation erklären. Wir haben momentan nur eine Fundstelle oder ein Fundareal, wo man von einer Siedlung sprechen kann. Und es ist davon auszugehen, dass das nicht die einzige ist, weil diese Siedlung hat einen Charakter einer befestigten Siedlung in der Nähe von zwei der bedeutendsten Lagerstättenbereiche. Also außerdem sind die Befunde, die von anderen Archäologen nicht im Zuge dieses Projektes dort gemacht wurden, die dort gemacht worden sind, weisen sehr darauf hin, dass es auch nicht nur eine Siedlungsstruktur mit Befestigungscharakter, sondern auch mit kultischem Charakter. Aber das muss jetzt noch geklärt werden. Also das ist über die Siedlung können wir momentan nicht sehr viel sagen. Wir haben praktisch eine Fundstelle mit Siedlungscharakter und ein nur zum Teil untersuchtes Gräberfeld. Aber wir haben im ganzen Gebiet gestreut Spuren der Verhüttung, also diese Schmelzplätze.
Was machst du dann mit den Ergebnissen von so einem Schmelzplatz? Also du weißt dann zum Beispiel die Zusammensetzung von einem bestimmten Schlacke, die du findest. Was machst du dann damit?
Mich weiterhin damit auseinandersetzen, wie kann das überhaupt entstanden sein? Weil wir wissen bis heute nicht exakt, wie schlussendlich das Kupfer aus diesem Mineral gewonnen worden ist. Wir verstehen es in der Theorie, aber man weiß mittlerweile, dass es nicht ein einfacher Prozess ist, sondern eine Verwandlung, sagen wir mal, des Minerals zu Metall, was in mehreren Schritten passiert. Und im Groben verstehen wir diese Schritte, aber am Ende hapert es dann bei den meisten Experimenten, die ich bis jetzt beobachtet habe oder mitgemacht habe, hapert es dann doch, dass man wirklich ausreichend Kupfer daraus gewinnen könnte. Deswegen ist es immer noch viel Überlegungen, viel Experimentieren dabei, aber auch sehr viel natürlich Vergleiche mit anderen Untersuchungsgebieten, was die Ergebnisse dort sind. Und das ist fast schon in meinem Fall eine Methode, da wir zwar in Kitzbühel sehr viele Fundstellen haben, aber die Ergebnisse aus den 30er, 40er, 50er Jahren sind. Mittlerweile ist anderswo sehr viel Forschung passiert. Und anhand der Ergebnisse von anderen Bergbaugebieten kann ich meine Befunde und Funde neu behandeln. Also das ist, ich würde sagen, dass der überregionale Vergleich der Technologien und der Strukturen im Gebiet von Kitzbühel mit den anderen Gebieten als Methode anzusprechen ist. Also ein ganz fundamentaler Teil meiner Arbeit.
Und was würdest du sagen, ist so ein Unterschied zu anderen Gebieten? Also was macht Kitzbühel in der Hinsicht besonders?
Die zeitliche Stellung, würde ich sagen. Ich habe jetzt eher Gemeinsamkeiten. Naja, es ist, muss man jetzt wieder ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir haben prinzipiell zwei Erztypen. Wir haben Kupferkies, was abgebaut und verhüttet wird. Und wir haben Pfahlerz, was abgebaut und verhüttet wird. Wir haben eine Riesenproduktion von Kupfer in einem Kupferkiesgebiet in Bongau am Mitterberg. Und wir haben eine riesen Kupferproduktion, oder wir nehmen eine sehr große Kupferproduktion im unteren Inntal an Pfahlerzlagerstätten statt. Kitzbühel liegt genau in der Mitte, liegt aber an einem Kupferkiesgebiet. Kitzbühel ist zeitlich zwischen den Blütephasen dieser beiden und weist eben zum Beispiel in der Schlackenaufbereitung sehr viel Verwandtschaft zum unteren Inntal auf, aber die gesamte restliche Technologie aufgrund des Erzes weist wiederum eher nach Osten in den Salzburger Raum. Und das macht es besonders. Es steht geografisch und zeitlich zwischen zwei besonderen anderen großen Bergbauzentren, ist aber selber auch wieder ein Bergbauzentrum. Es ist ein bisschen sozusagen der Missing Link der Forschungen der vergangenen Jahre. Jetzt wollen wir diese Bergbauregion von der westlichen Grauwackenzone, sagen wir von Schwarzbrixlegg bis Salzburg und Steiermark, praktisch ein gesamtheitliches Bild durch unsere Forschung liefern. Also diesen Missing Link, geografisch zeitlich Missing Link aufarbeiten.
Das heißt, es geht so ein Stück weit darum, so den Technologietransfer zu erklären zwischen den einzelnen Bergbauregionen.
Ganz genau.
Wie groß kann ich mir den Bergbau zu der Zeit vorstellen? Also wie viele Menschen haben da gearbeitet? Das kann man wahrscheinlich nicht sagen.
Das können wir nicht sagen, weil wir einerseits noch viel zu wenige Fundstellen datiert haben, um sagen zu können, wie viele Fundstellen sind zeitgleich in Betrieb. Aufgrund der Erosion sind die Schlackenhallen, diese Schlackensandhallen stark abgetragen worden, würde ich sagen, dass ich mich nicht trauen würde, daraus Volumenberechnungen zu machen und dann Rückschlüsse auf wie viel Erz wurde an dieser Stelle verhüttet. Ich werde es versuchen, aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Dann fehlen uns dazu noch die Siedlungen. Wir haben eine Siedlung, die nur teilweise vorgelegt ist, dass wir uns nur schwer momentan ein Bild machen können, wie viele Leute zu welcher Zeit dort gearbeitet und gelebt haben. Aber ich glaube, am Ende dieses Projektes haben wir wenigstens die Grundlagen geschaffen, damit man sich anfangen kann, Gedanken über solche Fragen zu stellen. Aber meine Arbeit ist jetzt wirklich Grundlagenforschung zu betreiben, um dann wirklich in die Tiefe zu gehen, um solche Fragen zu beantworten.
Wie unterscheidet sich denn, also das habe ich mich bei deinem Projekt gefragt, wenn Bergbau in der frühen Neuzeit wieder einsetzt, inwiefern wird angeknüpft an den alten Bergbau oder inwiefern kannst du oder musst du da unterscheiden?
Also man muss schon unterscheiden. Es sind ganz andere Organisationsstrukturen dahinter. Es lassen sich natürlich gewisse Ähnlichkeiten aufgrund der natürlichen Begebenheiten, dass man sich an gewisse Sachen anpasst. Oder da kommt halt dieses Erz vor, deswegen wird dort Bergbau betrieben. Da haben wir natürlich unsere Anknüpfungspunkte. Und ein Anknüpfungspunkt, eine Verbindung, der mich sehr interessiert, ist, dass vielleicht diese Spuren der prähistorischen Bergleute eventuell als Indikator für den neuzeitlichen Bergbau gedient haben kann. Und es gibt da sehr viele Hinweise aus anderen Bergbaugebieten, dass man gezielt an prähistorische Spuren oder an älteren Spuren sich hingesetzt hat und gewusst hat, da wurde schon gegraben, da finden wir noch was. Also
genau darauf habe ich nämlich jetzt auch abgezielt, dass man sozusagen, dass der neue Bergbau oder der dann in der frühen Neuzeit wirklich auch genau daran ansetzt und sagt, wir sehen hier Spuren, da machen wir weiter.
Das ist genau auch mein Problem, dass die meisten oder überhaupt, wenn man sich mit prähistorischem Bergbau auseinandersetzt, ein großes Problem ist, dass der historische Bergbau den prähistorischen überprägt hat vielerorts. Wenn ich jetzt aber historische Bergbauspuren in der Nähe von Aufbereitungs- oder Verhüttungsplätzen der Bronzezeit finde, kann ich anfangen zu überlegen, sind diese historischen Bergbauspuren genau dort, wo vielleicht einmal die prähistorischen waren, aufgrund der räumlichen Nähe.
Okay. Aber viele Spuren sind wahrscheinlich dadurch zerstört worden, das heißt, dir geht viel Material dadurch verloren.
Ganz genau. Und manche Spuren, die ich als prähistorisch vermute, kann ich wahrscheinlich im Rahmen dieses Projektes gar nicht datieren, weil ich da wieder zu speziell 2-3 Sommer nur dort graben müsste. Also wirklich, man müsste eigentlich unter Tage, also wirklich Bingen aufwältigen, und das ist wieder ein Projekt für sich. Das sprengt den Rahmen und auch die Fragestellung der zeitlichen und räumlichen Struktur. Da muss ich eben, das wäre dann ein rein montanarchäologisches Projekt und nicht eine Kombination mit Landschaftsarchäologie.
Wie tief hat man denn im prähistorischen Bergbau schon gearbeitet? Also hatte man dann Stollen, die wirklich auch mehrere hundert Meter tief waren, oder war das schon eher noch so ein Stück weit unter Tage, aber doch das meiste Obertage?
Also ab der mittleren Bronzezeit nimmt der Bergbau neue Dimensionen an, wie er zuvor wahrscheinlich nie da gewesen ist. Gerade eben am Kupferkies, wie wir es auch in Kitzbühel haben, da dieses Erz in ganz anderen Teufen auch vorkommt, entwickelt man eben im Laufe der mittleren Bronzezeit, vielleicht geht es schon in der frühen langsam los, aber vor allem in der mittleren Bronzezeit neue Technologien, um eben wirklich sehr tief zu arbeiten. Der tiefste prähistorische Kupferbergbau, den wir in Europa momentan kennen, den finden wir im Arthurstollen im Mitterbergrevier mit 200 Meter Tiefe. Und unser momentanes Bild ist, dass tatsächlich die Leute oder die Gesellschaft, die dort aktiv ist in der Mittelbronzezeit, in der ausgehenden Mittelbronzezeit, wahrscheinlich in Kitzbühel anfängt, Bergbau zu betreiben. Das ist sehr interessant, denn bis zur mittleren Bronzezeit haben wir im Gebiet von Kitzbühel fast keine archäologischen Spuren. Und die setzen dann in dieser ausgehenden mittleren, frühen Spätbronzezeit an. Also es sieht sehr danach aus, dass wir eine Migration von diesem Gebiet haben. Also können wir auch in Kitzbühel mit ähnlichen Teufen rechnen, dass praktisch in 200 Meter Teufe unter Umständen gearbeitet worden ist. Was natürlich ein unglaubliches vermessungstechnisches Know-how voraussetzt. Man muss Bewetterungen überhaupt zustande bekommen in dieser Teufe. Also wir haben da wirklich eine hochspezialisierte Gesellschaft, die diesen Bergbau betreibt. Betonen kann man einfach noch einmal, dass es sehr hochspezialisierte Gesellschaften sind, die hier Bergbau betreiben, und dass dieser Bergbau einen überregionalen, eigentlich europaweiten Handel mit Metall beliefert. Und deswegen Kitzbühel oder überhaupt die Ostalpen in einem europaweiten Zusammenhang zu sehen sind. Und vielleicht der Bergbau auch in dieser Phase, wo man Kupferkies abgebaut hat, zu einer Bevölkerungsdichte in den Alpen führt, wie sie es davor nie gegeben hat. Also große Zuwanderung und hat Mitteleuropa und speziell die Alpen nachhaltig beeinflusst.
Nicht, dass ich noch eine Nachfrage hätte, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich sinnvoll, dass wir langsam weitergehen. Worum geht es bei deinem Projekt?
Also bei unserem gemeinsamen Projekt geht es ja eben um Landschaftsveränderung durch den Bergbau. Und eben, wie der Thomas schon erwähnt hat, gibt es eben im späten Mittelalter aber eben so eine beginnende Bergbaublüte in Kitzbühel, die dann in der frühen Neuzeit, also da gibt es eben diesen Boom. Zunächst wurde vor allem Silber abgebaut, erst später Kupfer, weil eben Silber einfach das wertvollere, als wertvoller angesehen wurde als Kupfer. Damit ließ sich mehr Geld machen. Und jetzt eben, was schon untersucht wurde, ist eben, also es wurde eben festgestellt, wo überall Stollen sind, eben auch wie tief diese Stollen sind. Also das ist natürlich einmal das Erste, was das die Landschaft verändert natürlich. Thomas konnte aber zu diesen zum Teil schon vorliegenden Historienstudien noch beitragen, indem er eben noch andere Spuren auf historischem Bergbau entdeckt hat, wovon nie in den schriftlichen Studien bis jetzt die Rede war. Und jetzt eben aber Bergbau prägt ja die Landschaft noch viel weiter, dadurch, dass eben ja einfach Bergbau nicht nur Ressourcen produziert, sondern auch immense Ressourcen verschlingt. Zum Beispiel eben immense, es eine sehr starke Holznutzung gibt, weil ich ja diese Stollen auszimmern muss. Und das schlägt sich eben dann auch in den Bollendiagrammen der Bauer nieder, die eben dann diese Rodungsphasen darin hat. Und das lässt sich eben auch an den schriftlichen Quellen dann ablesen, weil immer wenn es um Ressourcen geht, dann gibt es Konflikte. Nicht? Ressourcen sind immer begrenzt und jeder möchte eben Zugriff auf diese Ressourcen haben, das ist ja heute genauso. Nicht? Heute geht es halt vielleicht mehr ums Wasser und damals in Kitzbühel ging es viel ums Holz, auch ums Wasser, weil Wasser ist immer ein Problem, dadurch, dass ich ja eben in der Tiefe einen Stollen Wasser habe. Also da ging es auch darum, das Wasser herauszupumpen. Was aber eher zu viel da in Kitzbühel. Kitzbühel hat das hat durch diese Art, wie die Steine sind, eher als ein feuchtes Gestein oder ist viel Wasser halt im Gestein, aber Holz musste man heranschaffen. Und es ist natürlich eine waldreiche Gegend, aber der Thomas hat das ja bereits erwähnt, dadurch, dass dieser Bergbau so schnell in der Neuzeit anwächst und so riesige Ausmaße annimmt, sind natürlich kann der Wald da nicht mithalten. Und es gibt ja auch andere Interessen. Es gibt ja auch Bauern, die da leben. Es gibt ja auch die Städte, also Kitzbühel ist ja, damals hatte schon das Stadtrecht, die haben ja eben diese Almendrechte, also diese gemeinsame Nutzung an gewissen Weiden, diese gemeinsame Nutzung an gewissen Wäldern, die dann wieder eben im Widerspruch steht zu den Bergleuten und zu diesen Gesellschaften, die eben da arbeiten und die eben möglichst zu den nächstmöglichen Ressourcen kommen wollen, also zum Wald, der möglichst nah ist und der eben auch dieses Holz hat, was sie eben da bevorzugen. Und eben Konflikte sind immer für einen Historiker sehr praktisch, weil Konflikte lassen sich ablesen an historischen Quellen, weil es da dann immer eben geschrieben wird, eben an den Landesfürsten, und eben da appelliert wird, jede Seite bringt ihre Anliegen vor und dann gibt es eben eine Entscheidung und im besten Falle sind die eben erhalten und im schlechtesten nicht. Und somit kann man natürlich eben einen Teil dieser Landschaftsrekonstruktion auch historisch festmachen eben und wird eben auch für die Neuzeit ergänzt eben durch diese botanischen Untersuchungen und durch die archäologischen Untersuchungen. Sehr praktisch ist eben auch dabei, dass wir eben, also wir sind gerade dabei, eine Datenbank neu zu entwickeln, die eben unser Untersuchungsgebiet eben informationstechnisch abbilden soll, sagen wir es einmal so, oder? Und wo eben man dann auch örtlich vielleicht besser die Verschneidungen sieht. Ja, und es, also was hat auch, was ich auch versuche herauszufinden, ist eben überhaupt, es wird ja nicht nur der Bergbau braucht Ressourcen, sondern ich meine, der Thomas hat das erwähnt, es kommt zum Zuzug von Menschen. Und die müssen ja auch von etwas leben. Die verbrauchen ja, die produzieren auch Energie und verbrauchen eben Lebensmittel. Und die Frage ist eben, einerseits weiß man, dass die importiert wurden, und andererseits ist eben die Frage, ob sich nicht auch die lokale Landwirtschaft oder die lokale Landnutzung dadurch ändert. Wir haben eben vom späteren Mittelalter ein Saalbuch heißt immer, da wird der Besitzer oder der Besitzer im weitesten Sinn, also ein Fürst, möchte wissen, der hat ein gewisses Gebiet, was ihm eben zugesprochen wurde, und der möchte wissen, was befindet sich denn dort überhaupt. Und wenn sowas erhalten ist, ist das für uns immer ein rechter Glücksgriff, weil dann haben wir recht genau, wissen wir, da gibt es Großgrundbesitz, da gibt es Äcker, da gibt es Anger, also Obstgärten und so weiter. Der Nachteil ist, dass die eben noch nicht Koordinaten angeben. Das heißt, wir haben so Daumen mal, wie, wo ungefähr das sein könnte. Und im Idealfall macht der Fürst das öfter, und dann kann ich eben so eine Veränderung festmachen. Und das ist eben leider der Haken in Kitzbühel. Ich habe da eben nicht so knapp eine Veränderung. Ich habe eben dieses Saalbuch von, ich glaube, das ist 1416. Und dann habe ich erst wieder die Kataster von 1680, leopoldinische Kataster, aber nur von zwei kleineren Gemeinden um Kitzbühel, und dann eben noch später. Dafür haben wir aber andere historische Quellen. Wir haben eben eine Getreidebeschreibung und wir haben eine Vieh- und Schmalzbeschreibung. Solche Beschreibungen wurden immer dann angefordert, wenn es eben wieder mal einen Mangel gab der Ressourcen oder ein Mangel befürchtet wurde. Da hat man dann auch festgehalten, eben wo gibt es zum Beispiel Vieh, also wo gibt es Weiden, wie viel ist da und wie viel was wird davon produziert. Und dadurch habe ich dann eben wieder Angaben, wo eben solche Weiden waren und wie eben dieses Land dort genutzt wurde. Und eben wenn diese Viehbeschreibungen relativ knapp aufeinander folgen, dann kann ich auch wieder sehen, ob es da eben eine Zunahme gibt an Viehnutzung zeitgleich mit dem Bergbau, mit der Blütephase des Bergbaus oder nicht. Und ja, so ungefähr versuche ich eben das mit den historischen Quellen zu rekonstruieren.
War denn Kitzbühel dauerhaft besiedelt, oder gab es da auch einen gewissen Stopp, wie es beim Bergbau auch war?
Für die historische Phase, ja. Natürlich. Also Kitzbühel war ja schon bevor der Bergbauboom ausbrach, eine Stadt, hatte schon Stadtrechte und die Umgebung war auch besiedelt, das wissen wir eben durch diese Saalbücher. Dann im 15. Jahrhundert wissen wir, dass es kleineren Bergbau gab, lokalen Bergbau, am Jufen heißt das. Das war eben vorher schon besiedelt. Und wir wissen eben auch, dass verschiedene Klöster dort Besitzungen hatten, die eben und eben Leute, die dort eben offensichtlich Felder besaßen oder eben wenigstens darauf arbeiteten und etwas abgeben mussten an die Klöster. Und eben es gab auch davor Siedlungen, aber natürlich ändert sich mit diesem Zuzug ändern sich trotzdem die Siedlungsstrukturen, weil eben erstens, also die Blütephase eben da im 16. Jahrhundert ist nördlich von Kitzbühel am Röhrerbichl. Das ist eben da bei Oberndorf, und die haben wahrscheinlich, also diese Bergleute dürften eben nicht in der Stadt gelebt haben, sondern eben dort so kleine, das nennt man Selden, haben die zugewiesen bekommen, also so kleine Landstücke, wo sie eben ein Haus errichten durften. Und natürlich verändert das die Landschaft, die haben da eben ein kleines Haus gehabt. Durch Steuerlisten wissen wir auch oft kleine Gärten und zum Teil eben auch Tiere besessen, wo mir aber nicht immer klar ist, ob die eben auf diese gemeinschaftlichen Wiesen, auf diesen Alimentwiesen sein durften oder ob die dann in der Nähe von den Häusern gehalten haben, das kann ich leider schwer beantworten.
Aber wenn dauerhaft besiedelt war, stellt sich natürlich mir auch die Frage, warum stoppt der Bergbau und warum setzt er dann zu einer gewissen Zeit wieder ein?
Also es ist so, wurden eben dieses Silber, also dieses Fahlerz entdeckt und dass man eben das Silber abbauen konnte. Und Das ist eben jetzt auch dieser überregionale Kontext, den der Thomas angesprochen hat. Das ist jetzt, also wir sind im 16. Jahrhundert, nicht? Es beginnt eben dieses Ausgreifen auch nach Amerika, nicht überregional gesehen. Die Entdeckungsreisen sind im vollen Gange. Und der Handel in Europa ist ja auch überregional. Also wir wissen ja von Marco Polo, dass dass Luxusgüter in Asien angekauft werden. Und wie bezahlt man, nicht? In Europa, die Europäer haben Gold und Silber, was sie geben können. Gold gibt es nicht mehr so viel, also sie bezahlen vor allem in Silber. Das ist eigentlich der ganze Silberfluss geht nach Asien. Und deshalb ist Silber auch so beliebtes und so wichtiges Material eben. Und eben, wo das entdeckt wird, wird es dann eben gefördert. Jetzt habe ich aber eben gleichzeitig schon gesagt, ist die Zeit der Entdeckungen. Und wir wissen ja, dass immense Silbervorkommen eben vor allem Südamerika entdeckt wurden. Ein ganz bekanntes Potosí. Und mit diesen Silbermengen konnte Europa nicht mithalten. Also das heißt, es kam ja eine wahre Silberflut nach Europa, die natürlich dann gleich, dieses Silber blieb ja nicht in Europa, sondern eben wurde durch Gewürzhandel, durch Luxus, also Handel mit Luxusgütern, floss praktisch durch, eben vor allem nach Indien und eben auch nach Japan und China. Aber es ist halt so, dass das dadurch war der Silber, dieser lokale, dieser kleine Silberbergbau einerseits nicht mehr so rentabel, weil in Kitzbühel habe ich ja Schachtbau, ich gehe in die Tiefe. Das ist sehr technisch, auch sehr herausfordernd, braucht auch, obwohl sie eben technisch schon da in Kitzbühel sehr weit waren, brauche ich doch einen Einsatz von vielen Leuten und es geht ja immer um die Rentabilität. Und in dem Moment, wo ich woanders billiger produzieren kann, weil ich eben Sklavenarbeit habe, die Mieter habe, es mir egal sein kann, ob die Leute zu Tausenden sterben da unter Tag, kann ich billiger produzieren. Das ist ja heute genauso. Und dort wird produziert, wo es billiger ist, nicht? Produziere ich, wo ich auch nicht. Ich meine, da gab es ja auch ganz andere Fragen in Europa und die sind auch noch ähnlich wie heute. Also wir haben ja auch Beschwerden der Bauern, die sagen, wir wollen da keinen Bergbau, weil die vergiften unsere Flüsse. Ja? Also die mussten sich ja auch ständig da rechtfertigen vor Fürsten. In Potosí musste sich niemand rechtfertigen, ob ich die da zu 10.000 unter Tage übernachten lasse, verhungern lasse, denen nichts zu essen gibt oder doch was zu essen gibt, ob ich die Flüsse rundherum vergifte, hatte ja keinen Anspruch drauf, das gehörte ja niemandem. Und damit war eben einerseits dieses Silberbergbau in Europa wurde immer weniger rentabel. Andererseits war es auch technisch schwierig, weil ich eben schon sehr tief war. Also ich habe in Kitzbühel dann im 17. Jahrhundert Tiefen, die bis zur Meereshöhe gehen. Also die sind da schon sehr tief runtergekommen. Und dann war es irgendwann eben auch schwierig. Es gab eben, ich musste ja das Wasser abpumpen. Und da ist ja die Frage, neue Techniken heißt immer Geld hineinstecken. Ja, stecke ich da noch Geld hinein? Oder gerade die großen Handelshäuser, die haben ja überall hin ihre Netze, so wie heute eben die Konzerne. Oder stecke ich sie dahin, wo ich billiger mehr produzieren kann?
Aber das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt in der frühen Neuzeit hat sich's wieder rentiert und da gibt's dann so einen Boom in Kitzbühel.
Nein, eben. Also der große Boom ist im 16. Jahrhundert, also 1550er, der eben relativ kurz ist. Und dann, was dann aber erfolgt, ist, dass sie das eben umschwenkt, dass auf Kupferkies mehr gegangen wird und dass eben Kupfer produziert wird. Das scheint weiterhin rentabel gewesen zu sein. Könnte auch eben sein, dass es ja im Zuge der, also das Silber floss ja ab aus Europa. Das heißt, bei den Münzen wurde immer mehr geschummelt. Es wurde immer mehr Kupfer hinzugetan. Und damit, das hatte sicher auch mit einen Einfluss, warum Kupfer jetzt plötzlich auch wieder mehr nachgefragt wurde, bei der gleichzeitigen eigentlich Geldentwertung. Und Kupfer hatte immer natürlich, also viel vom Gebrauchsgeschirr und so weiter war natürlich auch aus Kupfer. Und eben dieser Bergbau scheint sich wieder rentiert zu haben, erreicht aber nicht mehr das Ausmaß von den 1550ern. Aber ich habe relativ stabil so, also die Steuerlisten zeigen mal, so um 1650 habe ich noch um die 400 Bergleute in der Gegend, aber in den Boomzeiten habe ich allein am Röhrerbichl, also an einem einzigen Abbaurevier, über 1500 Arbeiter. Und die sind sicher nicht da geblieben, also die kann ich einfach nicht mehr festmachen.
Wie kann ich mir denn deine Arbeit vorstellen? Also du sagst, es ist sehr viel an Quellenmaterial vorhanden, aber ich nehme mal an, dass es nicht zu einem bestimmten Ort viel Quellenmaterial gibt, sondern dass man sich sehr zusammensuchen muss aus verschiedenen aus verschiedenen Orten und wahrscheinlich auch verschiedenen Archiven.
Mhm. Also der Hauptteil ist schon im Tiroler Landesarchiv. Das Problem ist aber eben, dass dieser Archivbestand ein paar Mal hin und her geschoben wurde. Da ging dann was verloren, dann wurde mal das alles nach Wien geschickt mit der Eisenbahn und dann wird es doch wieder zurücktransportiert. Und also, aber ich habe eben den Großteil, den es noch gibt, im Tiroler Landesarchiv, was sehr praktisch ist für mich. Ein Teil, wenn es mehr um so Versorgungsfragen geht, also wo es um die Frage geht, wie eben um eine Frage vom Import von Getreiden nach Tirol, da habe ich einen Teil vom Bestand im Salzburger Landesarchiv und es gibt auch einen Teil hier in Wien, aber der ist ein bisschen schwer zugänglich, weil es ist Ihnen nicht ganz klar, wo der überhaupt ist.
Es ist sehr häufig bei so Quellenbeständen das Problem, dass man sich die Fragen, die Antworten, die einen interessieren, aus verschiedenen Quellenbeständen zusammensuchen muss, dass es jetzt keinen Quellenbestand gibt, der heißt Bergbau und da gehst du hin und hast du alles, sondern dieser Bergbau steckt sozusagen in vielen verschiedenen, wie du jetzt sagst, zum Beispiel in der Versorgung kann man was sehen, in wie Holzwege waren oder irgendwelche so, sozusagen über die Umwege kommt man dann auch zum Bergbau.
Also es ist schon so, es gibt eben dadurch, dass es gab ja eigene Berggerichte, also es gibt Stadtgericht, Landgericht und Berggericht, so wurde das eben eingeteilt. Und dadurch, dass wir eben ein eigenes Berggericht haben, mit einer eigenen Verwaltung, haben wir wirklich tatsächlich Quellen, die nach diesem Berggerichtsbestand geordnet sind. Eben, aber wie gesagt, es ist ja nicht alles da drin, was dich interessiert. Also es sind eben dann, die Versorgungsfragen sind nicht unbedingt nur beim Berggericht zu finden. Dann gibt es diese Mischbestände, die heißen dann bei uns zum Beispiel Bestarchiv. Und das Bestarchiv heißt dann nur Bestarchiv, weil das in irgendeinem Krankenhaus oder Haus aufbewahrt wurde, wo eben auch die Bestkranken drin waren. Und deshalb heißt das Bestarchiv, hat sonst nichts mit der Best zu tun. Und da gibt es dann plötzlich auch relativ ungeordnet eben so Schreiben an den Fürsten, Bitten an den Fürsten, da geht es dann eben um so Konflikte wie ob die Bergarbeiter eben in Geld ausbezahlt werden müssen oder auch in Proviant bezahlt werden dürfen und solche Geschichten. Und die muss man sich natürlich dann zusammensuchen. Und was noch schwieriger ist, wenn man natürlich sozialhistorische Fragen stellt, also wenn ich wissen will, heiratet, also diese Bergleute sind da, ich tue mir schon schwer mal zu sagen, von wo kommen die, ja. Aber die sind da und dann ist eben die Frage, ja, bleiben die eher unter sich oder heiraten die in die lokalen, ansässigen Clans halt ein? Und ich meine, das kann ich dann nur festmachen, zum Beispiel über Traubücher, ja, oder auch über Totenbücher, über Taufbücher, dass ich immer ein bisschen so Familien rekonstruieren kann. Und das ist extrem schwierig und mühsam, weil ich das eben da nur einzelne Anhaltspunkte dann bekomme.
Es ist jetzt wahrscheinlich auch noch ein Stück weit zu früh, nach Ergebnissen zu fragen, aber gibt es schon Punkte, wo du sagst, auf die würdest du dich festlegen oder das hast du, kannst du schon sagen mit der Beschäftigung aus den Quellen?
Es gibt Ergebnisse, aber eben ein Problem der Historie ist einfach für diese Zeit eben, wie exakt sind Daten? Und schön wäre es natürlich, wenn wir ganz exakte Angaben hätten, die wir eben nicht haben, weil eben damals, vielleicht, das liegt auch daran, dass wenn ich ja wo lebe, dann weiß ich einfach oft, wo das ist, nicht? Ich weiß, wo Äcker sind, wenn ich ein Bauer bin und deshalb musste das auch nicht extra nochmal so genau definiert werden und für mich ist das jetzt natürlich auch viel schwieriger, weil Landschaft verändert sich ja, nicht? Jetzt heute zu sagen, wo sind diese Sachen, aber was man eben gut rekonstruieren kann, ist, wie gesagt, wenn es Konflikte gibt und im 16. Jahrhundert gab es immer wieder Missernten und Tirol war dadurch besonders betroffen, weil Tirol konnte nie ausreichend Getreide produzieren, um seine Bevölkerung zu ernähren, auch wahrscheinlich, weil eben es so viele Bergbauzentren gab. Wir haben Schwarz, wir haben Kitzbühel und wir haben Sterzing, wo einfach extrem viele Leute wohnen, die sich eben auch nicht im landwirtschaftlichen Bereich betätigen, die sich nicht selbst versorgen können. Und was ich da eben festmachen kann, ist dieses Bemühen des Landesfürsten einerseits und aber auch von diesen Gesellschaften, die eben der Anteil an der Bergbau haben, Getreide ins Land zu holen. Und das ist aber eben recht schwierig, weil einerseits gibt es natürlich Zölle und so weiter, auch die territorialen Gegebenheiten sind ja viel zersplitterter. Es gibt noch keine Nationalstaaten. Ich habe eben so kleinere Herrschaften, wo ich eben einerseits fragen muss, wenn ich überhaupt Getreide kaufen will, ob ich das dort darf, aber auch, wenn ich es nur durchtransportieren will, weil es gab ja diese Rechte, dass ich an bestimmten Städten, wenn ich die anfuhr, dass ich das Getreide dort auch feilbieten musste, was natürlich schlecht ist, wenn ich das wenn ich meine Leute damit versorgen will und es da nicht verkaufen will, egal wie viel ich Gewinn dafür kriege. Und diese Sachen, also diese Konflikte kann ich immer festhalten, weil eben da wird dann eben appelliert an den Landesfürsten, dass man sagt, bitte, die haben das Getreide irgendwo aufgehalten, zum Beispiel in Salzburg. Man schreibt dann direkt eben zum Beispiel an den Erzbischof und bittet, das Getreide freizulassen. Dann gibt es meistens keine Antwort, weil das ist dann sicher auch eine Frage der Hierarchien. Dann schreibt man also an den Tiroler Landesfürsten. Der Tiroler Landesfürst macht ja viel Geld aus den Bergwerken, durch den Zehnt und durch den Mechsel. Der hat ja schon mehr Interesse, dass die da arbeiten und nicht streiken anfangen, also das heißt, dass sie versorgt werden, der schreibt dann einen Erzbischof und sagt, bitte lass das Getreide frei. Nicht? Und dadurch kann ich auch festmachen, okay, wo gibt es noch Getreide, wo kaufen die das, wo transportieren sie das, auf welchen Wegen, meistens eben über den Inn, wo müssen sie Zölle zahlen und an welchen Stellen müssten sie es eigentlich eben anschütten, nennt man das, also als so, an Land bringen und feilbieten. Immer da, wo es Konflikte gibt, kann ich das verfolgen.
Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Projekt. Worum geht es denn bei dir?
In meiner Dissertation geht es eben um die ökologischen Auswirkungen von prähistorischen und historischen Bergbauaktivitäten, auch im Raum Kitzbühel. Und entsprechend der unterschiedlichen Produktionsstufen, die Thomas schon erwähnt hat, eben der Abbau, die Aufbereitung und die Erzverhüttung, werden zuerst die Effekte auf die lokale Umwelt, also die im engeren Raum, getroffen und anschließend durch kontemplative Betrachtung in einem regionalen Maßstab analysiert. Exemplarisch werden die Folgewirkungen des Erzabbaus und der Erzaufbereitung auf die lokale Vegetation auf der Kelchalm, die bei Aurach liegt, und jene der Verhüttung im Bereich Jochberg, welches im Talboden liegt, studiert. Zusätzlich werden die indirekten Auswirkungen von Bergbauaktivitäten durch Ausweitung von Siedlungs- und landwirtschaftlichen Flächen, die ja eine logische Folge von Zuwanderung sind, eben zur Versorgung der Bergleute in der Peripherie der Erzlagerstätten erhoben.
In welcher, also um welche Zeit geht es da? Geht es da also, geht's um den kompletten Zeitraum des Projekts?
Ja, das ist eben ein Vorteil meiner Methode, dass ich einen lückenlosen zeitlichen Aufschluss mache, indem ich eben diesen Bohrkern analysiere, der bis ans Grundgestein reicht und eben je nachdem, in welchem Moor ich bohre, in dem konkreten Fall reicht jetzt mein Bohrkern 7500 Jahre zurück. Das heißt, ich habe die Bronzezeit drinnen, ich habe natürlich auch, die Eisenzeit, die Römerzeit, und eben das Mittelalter, die frühe Neuzeit, alles dabei.
Wie funktioniert denn so ein Bohrkern? Also ist das auch was, was du extern auslagerst, an wie das der Thomas macht? Oder ist das so, dass du wirklich den Bohrkern, die Arbeit durchführst und auch selber analysieren kannst?
Ja, von der Bohrkernentnahme und der Analyse führe ich alles selbst durch. Zuerst wird prospektiert, das heißt, man muss zuerst ein geeignetes Moor finden. Das wird mit Lawinensonden gemacht. Ich brauche ja eine gewisse Mächtigkeit des Moores, damit ich die gesamte Zeitspanne drinnen habe. Und das geschieht durch Geländebegehungen. Und wenn ein geeignetes Moor gefunden ist, wird die tiefste Stelle des Moores ermittelt. Und dann wird eine Bohrung durchgeführt. Da gibt es mehrere Methoden. Eine Methode, die ich jetzt bei diesem Moor angewandt habe, dadurch, dass es auf 1700 Metern liegt und man nicht einfach so mit dem Auto hinfahren kann, muss ich leichtes Gerät, ich muss es ja alles rauftragen. Da haben wir ein PVC-Wasserrohr verwendet, das einfach in das Moor getrieben wird und dann ausgegraben wird. Ist auch keine leichte Arbeit. Und dann habe ich den Bohrkern, der wird dann gelagert in Kühlzellen, bis ich es analysiere. Ab dem Zeitpunkt werden 1 Zentimeter Scheiben vom Bohrkern geschnitten, weil ich alle Zentimeter eine Analyse mache. Das heißt, zuerst mache ich eine Orientierungsanalyse alle 10 Zentimeter, bis ich und dann weiß ich, wo die interessanten Bereiche sind, und da gehe ich dann genauer vor, mache ich alle Zentimeter eine Analyse, entnehme daraus Proben. Das sind dann Torfproben, die werden dann im Labor chemisch aufbereitet, dass ich nur noch die Bolden in der Probe habe, das heißt, das organische Material und das anorganische Material muss verschwinden aus dieser Probe. Das wird durch Acetolyse gemacht. Und ja, zum Schluss habe ich eine Probe mit Pollen, Sporen und sogenannten Non-Pollen-Palynomorphs, kurz NPPs. Das sind andere Sachen, die einfach zur Ablagerung gelangen, Pilzhyphen, zoologische Kleinstmikroorganismen und auch Sporen von koprophilen Pilzen, das heißt Pilze, die sich auf Dung ansiedeln, was Hinweise zur Almwirtschaft geben können. Und natürlich befinden sich in diesen Proben auch Mikroholzkohlen, die auch Aufschluss über Feuer geben können. Und ja, es werden schließlich Präparate gemacht, die in Glycerin eingebettet sind und die werden dann unter dem Mikroskop ausgezählt. Um eben eine hohe Datenqualität zu erhalten, werden diese Proben bis auf 1000 Baumpollen ausgezählt und werden dann schließlich diese tiefen Stufen aneinandergereiht, erhalte ich das sogenannte Pollenprofil.
Also das heißt, du hast dann, du machst alle einen Zentimeter einen Schnitt und zählst dann in diesem, also in diesem Sample jeweils zum Beispiel eine bestimmte Pollenart. Oder bestimmt alle. über alle Pollen, okay.
Also ich entnehme aus dieser Zentimeterscheibe von dem Bohrkern, entnehme ich 1 Kubikzentimeter Probe. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Und zähle dann darin alles, was ich erkennen kann, alle Pollen und alles andere, was ich erkennen kann, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich 1000 Baumpollen erreiche. Und wenn ich dann diese Zählergebnisse aneinanderreihe, erhalte ich das Pollenprofil, wo die einzelnen Tiefenstufen abgebildet sind und die einzelnen Arten abgebildet sind, die sich im Laufe der Zeit eben ansteigen oder zurückgehen. Und aufgrund von diesen Kurven kann ich dann eben Rodungsphasen festmachen oder sagen, ab diesem Zeitpunkt findet Getreideanbau statt.
Also das heißt, in dem Moment, wo die Pollen stark zunehmen, kannst du sagen, hier hat mehr Getreide angebaut worden. Nimmt es ab, kannst du sagen, hier ist zum Beispiel viel gerodet worden.
Genau.
Wie viele von diesen Samples nimmst du denn? Also wenn du jeweils bis 1000 zählen musst, nehme ich mal an, das dauert auch ein Stück weit. Wie viele von diesen Samples ist es denn realistisch dann auch zu untersuchen?
Ja, und das hängt eben davon ab, wie lang der Bohrkern ist. Der im konkreten Fall von dem schon analysierten Bohrkern ist 1,63 Meter lang. Das heißt, alle 10 Zentimeter, die Orientierungsanalyse wird auf jeden Fall alle 10 Zentimeter gemacht. Dann sehe ich, ab wann beginnt die Bronzezeit. Also bis zur Bronzezeit behalte ich diese 10 Zentimeter oder vielleicht alle 5 Zentimeter bei. Und in der Bronzezeit muss ich dann schon alle Zentimeter analysieren. In der ruhigen Phase, sagen wir, jetzt in der Eisenzeit und in der Römerzeit kann ich alle 2 Zentimeter, das reicht dann an Analysen, und in der frühen Neuzeit wieder alle Zentimeter. Das ergeben sich dann bis zum Schluss etwa 150, 160 Proben.
Das heißt, du hast in dem Fall einen Bohrkern gehabt, der 1,60 Meter hatte.
Genau.
Und in diesem 1,60 Meter steckt dann also tatsächlich diese 7000 Jahre.
Genau.
Woher oder wie kannst du die einzelnen Epochen unterscheiden? Also woher weißt du, hier ist jetzt Römerzeit und hier beginnt frühe Neuzeit?
Also zuerst durch biostratigraphische Korrelation mit anderen Pollendiagrammen, indem ich schaue, wo beginnt bei mir, bei meinem Pollendiagramm, die Fichte oder die Tanne zu steigen. Und dann schaue ich bei einem anderen Pollendiagramm, das bereits datiert ist, auch hier steigt auch die Tanne, also muss das ungefähr die gleiche Zeit sein, wenn das Pollendiagramme aus dem gleichen Gebiet sind. Dann, um das eben sicherzustellen, mache ich natürlich auch AMS-Radiokarbon-Datierungen. Das heißt, ich entnehme aus demselben Sediment, wo ich die Pollenproben entnehme, weitere Torfproben und schicke die dann an ein Datierungslabor. In diesem Fall habe ich 10 Datierungen gemacht. Zwischen den Datierungen wird dann eine lineare Regression erstellt. Das heißt, das wird dann einfach linear aufgerechnet. Und so erhalte ich ein Zeittiefenmodell, wo ich auch sehe, das Moor wächst ja auch unterschiedlich schnell, je nachdem, welches Klima vorherrscht. Und dadurch kann ich dann eben eine lückenlose Zeitreihe errechnen.
Die in deinem Fall was ergeben hat? Oder was wie sieht die Zeitreihe, die du bis jetzt erarbeitet hast, aus? Also was kannst du da rauslesen?
Also ich kann sagen, die tiefste Probe, die ich entnommen habe für die Datierung, stammt aus 154 Zentimeter Tiefe zum Beispiel. Das ergab ein kalibriertes Alter von 5700 Jahren vor heute. Das ist die älteste Datierung, die ich habe. Und zum Beispiel bei 110 Zentimetern sind wir bei 3500 Jahren vor heute.
Was mich jetzt im ersten Moment schon überraschen würde, ich hätte eigentlich gedacht, dass man viel tiefer runter muss, um so an so älteres Material zu kommen. Also ist das der Normalfall, dass man diese Tiefen ungefähr?
Ja, also für diese Höhe, das liegt ja auf 1700 Metern, ist das schon normal. Man muss sich ja vorstellen, ein Moor wächst nicht so wie jetzt ein normaler Boden. Das Moor hängt nicht am Grundwasser, sondern wird das nennt man ein ombrotrophes Moor, es wird von Regenwasser gespeist und es wächst, indem alte Pflanzenteile, die absterben, sich ablagern und darauf wachsen die neuen Pflanzen. Und so wächst das Moor. Und dieser Vorgang ist ein sehr langsamer Prozess und deshalb habe ich auch entsprechend so viele Jahre in 1,6 Metern Bohrkern drinnen. Es hängt dann eben ab vom Klima, je nachdem, ob es kälter ist, dann wächst das Moor langsamer. Und es kann sein, dass ich in einem Zentimeter 100 Jahre enthalten habe. Es kann aber auch sein, dass ich in einem Zentimeter nur 25 Jahre enthalten habe. Diese Ergebnisse liefert mir aber das Zeittiefenmodell, das ich aufgrund der Datierungen erstellen kann. Es ist dann zu beachten, natürlich, je mehr Datierungen ich habe, desto genauer und desto besser ist das Zeittiefenmodell. Das ist aber immer eine Finanzierungsfrage.
Aber das heißt, du kannst anhand dieses Modells dann eigentlich sehr gut nachvollziehen, wie der menschliche Eingriff in diese Region war. Also das heißt, du kannst die Bergbaubooms nachvollziehen, du kannst nachvollziehen, wann die Stadt größer und wann sie kleiner wurde.
Ja, also wann die Stadt größer und kleiner wurde, ist eine utopische Annahme, dass ich solche Sachen feststellen kann. Aber ich kann sagen, hier hat es Aktivität gegeben und hier war die Aktivität kleiner. Ich kann auch nicht auf Menschenzahlen zurückschließen oder auf die Größe der Äcker. Ich kann sagen, hier war Getreideanbau viel oder weniger, hier hat er abgenommen, um so gesellschaftliche oder landwirtschaftliche Fragen zu klären, braucht es immer mehrere Bollendiagramme. Also wenn ich mehrere Moore beproben kann, in einem Transekt jetzt zum Beispiel, dann kann ich auch die Äcker lokalisieren, weil wenn am Ende des Transektes viel mehr Getreidebollen enthalten sind als am Beginn des Transektes, dann kann ich sagen, der Acker muss in der Nähe des Bohrkernes sein, wo viele Bollen sind. Und so kann ich das ein bisschen lokalisieren. Aber mit nur einem Profil ist das schwierig.
Wie viele Profile erschätzt du denn für das Projekt?
Also ich bin jetzt gerade beim zweiten Profil dabei, es zu analysieren. Das befindet sich im Talboden und soll sich mehr mit der Verhüttung und mit der Landwirtschaft, Versorgung beschäftigen. Und dann ist noch ein drittes Profil angedacht in der Nähe von Kitzbühelmeer, wo es mehr eben um Siedlungsgeschichten geht.
Das heißt, wenn du sagst, es geht dann mehr um Siedlungsgeschichte, heißt das, du konzentrierst dich auf andere Pollenarten oder auf?
Ja, ich zähle immer alle, aber nachdem in diesem Gebiet mehr Siedlung, vor allem in der frühen Neuzeit, mehr Siedlungsgeschehen war, habe ich diese Signale natürlich dort in diesem Pollenprofil mehr integriert.
Und inwiefern machst du deine Bohrungen dann abhängig von den Ergebnissen deiner KollegInnen? Also sagst du dann, ich versuche jetzt mal dieses Gebiet zu nehmen, weil ich glaube, dass zum Beispiel Thomas herausgefunden hat, hier irgendwie stärkere Aktivität?
Ja, natürlich versuche ich, das auf die Ergebnisse von den archäologischen Funden und Befunden abzustimmen, auch von den historischen Quellen. Nur bin ich natürlich auch limitiert, weil wo es keine Moore gibt, kann ich keine Analysen machen. Das heißt, ich bin immer ein bisschen abhängig, wo gibt es Moore, wo gibt es geeignete Moore, kann ich sie beproben oder nicht? Und da ist man ein bisschen eingeschränkt. Wir hatten das Glück, bei dem Moor, das ich schon gezählt habe, auf der Kelchalm, das befindet sich in 1,5 Kilometer Luftlinie Entfernung von dem großen bronzezeitlichen Abraumhalden. Also das ist ziemlich nahe und ich habe dann schon diese Signale integriert. Aber dass ich jetzt an jedem Fundplatz, archäologischen Fundplatz, jetzt dazu ein Pollenprofil erstellen kann, wird schwierig werden.
Es wird wahrscheinlich auch wenig bringen, oder? Also weil die Unterschiede sind wahrscheinlich dann nicht so groß. Kannst du mal ein Beispiel geben, was du bis jetzt in der Pollenanalyse so entdeckt hast?
Also eben durch die Analyse des Moores am Rauber, das sich auf der Kelchalm befindet, in unmittelbarer Nähe zum Abbaugebiet, habe ich eben diese letzten 7500 Jahre drinnen. Und es ist ein erster menschlicher Eingriff auf die lokale Vegetation in der Frühbronzezeit sichtbar, vor circa 2000 Jahren vor Christus. Und hier habe ich mehrere Rodungsphasen, die eben über 200 Jahre hinweg andauern. Und anschließend gibt es eine Regenerationszeit des Waldes, die circa 150 Jahre lang andauert. Und wir haben hier auch erste Hinweise auf Getreide, circa 1400 vor Christus, 1300 vor Christus. Diese Rodungsphasen können eben auch durch archäologische Funde und Befunde bestätigt werden, auch durch dendrodatierte Hölzer aus den Ausgrabungen, und so fügt sich das Bild zusammen.
Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Projekt. Worum geht es denn in deiner Dissertation?
Ja, also der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf der Ontologie Zidox-CRM. Vielleicht ganz kurz erklären, was eine Ontologie ist. Also eine Ontologie dient unter anderem dazu, unterschiedliche Datenbanken miteinander zu verknüpfen. Heutzutage ist es ja so, dass jeder mit einer Datenbank arbeitet, aber jeder verwendet auch eine unterschiedliche Software, der eine Excel, der andere Access. Dann jede Datenbank, selbst wenn sie sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigt, hat eine andere Struktur. Und wenn man irgendwann diese Daten zusammen abfragen möchte, ist es schwer, diese Datenbanken zusammenzubringen. Und die Aufgabe einer Ontologie ist es eben, diese Datenbanken zusammenzubringen. Sie bildet quasi einen Überbau für eine Datenbank, bei dem eben festgelegt wird, welches Feld und welche Spalte einer Tabelle, einer Datenbank, in welchem Feld in dieser Ontologie entspricht. Ja, so können eben Datenbanken in eine einheitliche Struktur gebracht werden. Und in meiner Arbeit geht es nun darum, herauszufinden, inwieweit diese Ontologie Zidox-CRM geeignet ist, die Daten aus unseren drei Disziplinen abbilden zu können, so dass wir eben unsere Daten mit Hilfe dieser Ontologie zusammenbringen können. Ja, ein weiterer Schwerpunkt ist auch, wie am Anfang erwähnt, das geografische Informationssystem. Alle Daten sollen eben in die Abkürzung dafür ist GIS, eingespielt werden, so dass wir auch räumliche Auswertung machen können, denn der Raum spielt ja, wie wir es jetzt schon öfter gehört haben, eine sehr bedeutende Rolle in unserem Projekt.
Ich würde gerne nochmal zu dieser Ontologiefrage nochmal nachhaken, weil also es ist wahrscheinlich ein doppeltes Problem. Auf der einen Seite ein technisches Problem, wie man diese Datenbank umsetzt, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein methodisches Problem, wie man diese verschiedenen Ansätze zusammenbringt.
Genau, also das technische Problem ist natürlich sehr schwierig, weil es zwar diese Ontologie gibt, aber noch keine wirklich geeigneten Techniken, um sie zusammenzubringen, beziehungsweise geht es dann schon sehr zu sehr in diesen Informatikbereich hinein, mit dem ich mich eigentlich nicht so beschäftigen möchte, sondern ich möchte es eher auf einer konzeptuellen Ebene machen. Nichtsdestotrotz trotzdem versuchen, das am Ende auch technisch vielleicht noch zu lösen. Ja, die andere Frage ist, wie wir diese Fragen, unsere Daten zusammenbringen. Das ist, hängt natürlich stark von der Fragestellung ab, die wir haben. Wir haben uns nun auf die Fragen vor allem Wald und Versorgung konzentriert. Und für mich ist es dafür eben wichtig, herauszufinden von jedem, welche Daten kann er dazu liefern? Und wo sind dann diese Schnittpunkte dieser Daten? Und diese Daten suche ich mir eben raus und bringe sie eben in diese Ontologie.
Das heißt, du suchst dir von deinen Kollegen, Kolleginnen bestimmte Daten schon, die du
eine
dann
Auswahl,
verwendest.
Genau, also weil jetzt alle Daten in die Ontologie zu bringen, macht auch keinen Sinn. Es sollen schon ausreichend Daten sein, weil um zu testen, braucht man natürlich eine gewisse Datenmenge oder je mehr man hat, desto besser kann ich natürlich damit testen. Aber es soll natürlich auch eine sinnvolle Fragestellung dahinter stehen und deswegen nur eine gewisse Auswahl an Daten.
Das heißt, du bist in dem Fall auch so ein Stück weit die Schnittstelle zwischen den
genau.
Projekten.
Es hat jetzt vielleicht nicht inhaltlich wirklich mit Bergbau natürlich nichts zu tun, aber nichtsdestotrotz ist es wieder ja, wirklich eine Schnittstelle für die drei Disziplinen.
Weil die Daten bei dir zusammenlaufen.
Genau.
Was passiert, wenn sozusagen von drei interdisziplinären Projekten Daten zusammenkommen? Also was ist sozusagen der Synergieeffekt, der damit entsteht?
Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass diese Daten, dass alle drei auf die Daten zugreifen können, dass sie abfragbar sind. Und ja, je nach Fragestellung natürlich diese Fragen beantwortet können anhand der Daten von den anderen. Zum Beispiel, wenn eben der Thomas wissen möchte, hat die Barbara im Zeitraum 1400 vor Christus einen Anstieg an Getreidepollen oder nicht, dann sollte das natürlich zum Beispiel abfragbar sein und so ergeben, wie gesagt, laut je nach Fragestellung.
Da wäre es aber doch interessant auch, wenn es so offene Schnittstellen gäbe, oder? Also, dass man sagt, man hat so ein gewisses Basic an so Datenbankabfragen und die kann man dann zum Beispiel, wenn die sich standardisieren, auch für andere Projekte verwenden.
Genau, also gerade dafür ist eine Ontologie eben geeignet, weil sie bildet die Daten quasi so allgemein ab, dass auch andere Daten dazugespielt werden können, beziehungsweise sind dann ja in einem gewissen Format, ist auch in einer gewissen Sprache abgelegt. Und alle anderen Daten, die eben auch in diese Struktur gebracht werden können, mit diesen wiederum verschnitten werden. Und somit können, wie gesagt, auch Daten aus ganz anderen Fachbereichen oder Disziplinen damit reinspielen. Und für spätere Auswertung ist das natürlich wichtig.
Und du erstellst jetzt in dem Fall die Ontologie erst für dieses Projekt oder du greifst auf eins zurück, das es schon gibt? Und
nein, es gibt eine Ontologie, das ist eben dieses CIDOC-CRM. Das ist eine Ontologie, die speziell für den Bereich des Kulturerbes eigentlich entwickelt wurde. Und ich versuche jetzt gerade eben zu schauen, wie das für den Bereich der Archäologie ein bisschen weiterentwickelt werden kann und auch ob eben unsere Daten aus der Botanik und Geschichte, was ja doch ein bisschen andere Fachdisziplinen als jetzt reines Kulturerbe sind, ob diese damit abgebildet werden können. Aber soweit ich das erkennen kann bis jetzt, ist das schon recht gut möglich, weil alle wichtigen Fragen wie zum Beispiel wer, was, wann oder wie können dargestellt werden und damit auch für unsere Fragestellung wichtigen Daten.
Hättest du ein Beispiel, anhand dessen du es vielleicht zeigen könntest, wie das funktionieren
ja,
kann?
Ja, also es ist zwar etwas komplizierter, weil also man muss wissen, dass eine Ontologie aus Klassen einerseits besteht und Relationen. Diese Klassen sind durch diese Relationen miteinander verbunden. Die Ontologie CIDOC besteht aus circa 90 Klassen und über 100 Relationen, deren Definitionen ich natürlich alle wissen muss. Diese Klassen sind alle, wie gesagt, definiert und legen damit auch fest, welche Daten quasi in eine Klasse zugeordnet werden können. Wenn wir jetzt vielleicht mal das Beispiel nehmen, eine Ausgrabung fand an einem bestimmten Ort statt, ist ja eine wesentliche Frage bei uns, oder dann würde das in der Ontologie dargestellt heißen, eine Ausgrabung. wird in die Klasse hergestelltes Merkmal eingeordnet. Diese Klassen haben etwas seltsame Namen, aber sie müssen natürlich so allgemein sein, dass eben unterschiedliche Daten da zugeordnet werden können. Ein Ort ist zum Glück recht einfach, heißt Place oder auch Ort auf Deutsch. Und dass eine Ausgrabung an einem bestimmten Ort stattgefunden hat, heißt dann zum Beispiel in dem SciDoc, dass das hergestellte Merkmal über die Eigenschaft P7 fand statt an oder in an eben Ort, die Klasse Ort. Und damit habe ich das abgebildet in der Ontologie. Und das kann ich mit allen Daten machen. Und der Vorteil dessen ist, dass alle Daten quasi wie in einem Netzwerk miteinander verbunden sind, dass jetzt nicht nur wie in einer Datenbank einzelne Tabellen miteinander verknüpft sind, sondern wirklich reine als einzelne Datensätze. Und diese Relationen haben zusätzlich auch noch Namen. Und nicht wie in einer Datenbank, es ist einfach eine einfache Verknüpfung und man weiß nicht, wie sie miteinander verknüpft sind.
Das heißt, deine Datenbank ist, wenn man jetzt mal die beiden großen Datenbankkonzepte hat, eine relationale Verknüpfung statt einer hierarchischen Verknüpfung sozusagen. Also du musst diesen Pfaden nicht immer folgen, sondern du kannst diese einzelnen Bausteine auch sozusagen mit deinen eigenen Suchwegen verbinden.
Es gibt gewisse Regeln und diese Regeln sind auch in der Ontologie festgelegt. Und es gibt auch hierarchische Regelungen. Also es gibt Klassen und wiederum Unterklassen. Also eine Unterklasse muss natürlich immer hat genau die gleichen Eigenschaften wie die Oberklasse, nur dass sie noch eine weitere Eigenschaft hat, die die Oberklasse nicht hat. Und so gibt es eben hierarchische Beziehungen. Und ansonsten hat man aber natürlich gewisse, also Freiheiten nicht, aber es gibt zumindest so viele Möglichkeiten, dass sich verschiedene Klassen mit verschiedenen Eigenschaften auch verbinden kann.
Eines der großen Probleme bei so Klassen ist ja, dass man, also sie haben den Vorteil, dass sie sozusagen schon eine gewisse Eigenschaft mittragen, weil sie damit ja auch mit sozusagen sinnhaft gebildet sind, weil man ja quasi schon sie mit bestimmten Eigenschaften belegt, haben aber den Nachteil eventuell, dass man in 10 Jahren sagt, ne, eigentlich interessiert mich genau diese Zusammenstellung nicht mehr, ich hätte es jetzt eigentlich gerne anders. Aber dann hat man den Datensatz sozusagen schon so.
Mhm. Ja, das ist natürlich eine Schwierigkeit. Das ist dann vielleicht, das sind auch philosophische Fragestellungen und das sind genau solche Probleme, auf die ich auch gestoßen bin und die auch bei dem Testen rausgekommen sind, dass es jetzt noch zutrifft, aber je mehr Daten natürlich dazukommt, denkt man ja, das passt irgendwie schon in diese Klasse. Aber eigentlich ist es entweder zu ungenau definiert oder eben doch etwas falsch. Und deswegen, das sind dann Arbeiten, die ich jetzt im Laufe der Zeit noch vorhabe, dass man eben schaut, wie kann man diese Klassen ändern oder kann man noch andere Klassen dazu machen, die jetzt wiederum das genau definiert, was ich brauche. Also, dass man diese Ontologie noch etwas verfeinert. Und ja, das sind Arbeiten, die ich ein bisschen mache, die aber auch von anderen Personen weiterentwickelt werden. Also diese Ontologie ist eigentlich nie abgeschlossen, sondern immer im Entwicklungsprozess, was wiederum auch Schwierigkeiten natürlich mit sich bringt.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie versuchst du oder wie machst du dann die Dissertation draus, wenn du das sozusagen sagst, das ist, also an einem gewissen Punkt musst du es ja sozusagen festhalten und sagen, das ist jetzt meine Dissertation und an der Stelle bleibt sie nicht mehr fluide.
Ja, ich muss halt, ich meine gut, es gibt immer neue Versionen, die rauskommen und mit einer Version lege ich mich fest, ich arbeite mit dieser Version. Ich werde jetzt schauen, was noch die nächsten Monate passiert. Es kommt jetzt nicht monatlich was Neues, vielleicht einmal im Jahr kommt eine neue Version raus, aber es sind dann wirklich sehr kleine Änderungen, die gemacht werden und ich werde es einfach vielleicht in einem halben Jahr die Version nehmen. Die Änderungen werden nicht so groß sein und dann damit arbeiten und davon dann ausgehend.
Wer gibt diese Datenbank eigentlich raus? Also wer?
Es ist keine.
Oder die Ontologie?
Es gab eigentlich es gibt so eine Working Group dazu, die sich einmal oder zweimal im Jahr trifft. Und hauptsächlich geht das von einem Martin Dörr aus, der sitzt in Kreta, ist ein Informatikinstitut und von da kommen immer wieder, es halt auf einer Webseite wird das alles präsentiert.
Das heißt, die haben das entwickelt, weil sie auf Kreta genau auf das Problem gestoßen sind?
Nein, also Ontologien gibt es ja auch in verschiedenen Bereichen, gibt es okay. In der Medizin und sie haben es nun speziell dafür entwickelt.
Okay. Gibt es noch einen Punkt, wo du sagen würdest, den würdest du gerne noch erzählen, der ist wichtig, wenn es um dein Thema geht?
Vielleicht, was mir persönlich wichtig ist, eben, ist, dass man diese Ontologien bekannter macht, weil es gibt zumindest in Österreich niemanden, den ich kenne, der irgendwie damit arbeitet. In anderen Ländern, in Deutschland, gibt es schon ein paar Institute oder Projekte, die das gemacht haben. Und ich möchte eben einfach ein bisschen überzeugen davon, dass sie Archäologen versuchen, auch damit zu arbeiten, weil es eben einerseits für den Datenaustausch wichtig ist und ja, auch viel mehr Erkenntnisse bringen kann, neue, die man so mit einer normalen Datenbank einfach nicht hat.
Gehen wir zum Gesamtprojekt zurück. Es waren jetzt, wir haben jetzt irgendwie von vier verschiedenen Dissertationsprojekten gehört. Ihr arbeitet aber jetzt zusammen an einem Doc-Team-Projekt. Jetzt wäre natürlich die entscheidende Frage, wie bringt ihr die unterschiedlichen Ergebnisse und die ja dann doch auch schon in ihren Einzelarbeiten sehr komplexen Themen wieder zusammen?
Ja, dann sage ich doch gleich wieder was dazu. Wie vorhin auch schon von der Anita angesprochen haben, haben wir einerseits eine Datenbank, also eine ganz normale relationale Datenbank, in der alle Daten und Ergebnisse eingetragen werden, so dass sie für jeden zugänglich sind. Dann andererseits haben wir, was wir jetzt noch nicht so ausführlich besprochen haben, eben das GIS, in dem alle Daten zusammenkommen und in dem sie dann auch räumlich ausgewertet werden können. Und ja, an dritter Stelle haben wir natürlich auch die Ontologie, was natürlich auch erst am Ende des Projektes wirklich zu Ende oder von dem wir erst am Ende des Projektes profitieren werden können. Denn da werden alle Daten quasi auf einer neuen inhaltlichen Ebene miteinander verbunden und wir erwarten uns daraus neue Erkenntnisse, da die Daten danach auch semantisch auswertbar werden sein können. Und sonst bringen wir unsere Ergebnisse natürlich auch durch Gespräche, was sich einfach so manchmal anders gar nicht machen lässt, zusammen.
Gibt es vielleicht irgendein Beispiel, anhand dessen man zeigen kann, wie so die, also wie es funktioniert, dass ihr quasi eure Arbeitsweisen und das Team vernetzt?
Ja, ich erkläre es aus der Sicht des Bollenprofils heraus, weil das meine Hauptmethode ist. Zum Beispiel zeigt mir das Bollenprofil vom Moor am Rauber, welches sich eben in unmittelbarer Nähe zu dem Abbaugebiet auf der Kelchalm befindet, diese lückenlose Vegetationsentwicklung und die archäologischen Funde und Befunde von der archäologischen Ausgrabung dort helfen eben, diese Phasen menschlicher Tätigkeit im Bollenprofil zu bestätigen und eben auch dendrodatierte, also jahrelang analysierte Holzstücke aus den Ausgrabungen erleichtern die zeitliche Einordnung oder bestätigen die zeitliche Einordnung. Und zum Beispiel Funde von Eimerböden oder Quirlen deuten auf eine Almwirtschaft hin, ebenso wie die in den 1930er Jahren aufgefundene Rindermistlage, die ich auch analysieren kann. Also bollenanalytisch auswerten kann und das kann ich dann eben auch biostratigraphisch korrelieren mit dem Bollenprofil, was auch eine weitere zeitliche Einordnung und eben auch ich kann diese ganze Almwirtschaftsgeschichte besser verstehen, wenn ich eben die archäologischen Ergebnisse und die botanischen Ergebnisse miteinander verknüpfe. Für die frühe Neuzeit habe ich historische Quellen zur Weide- und Holzwirtschaft, wie die Anita schon erzählt hat, zum Beispiel Waldordnungen und andere Quellen, die ich ebenfalls mit dem Pollendiagramm in Verbindung bringen kann. Eben Nachweis von Nutzung von Kulturpflanzen, wie eben Hanf zur Seilherstellung für den Bergbau, können wir abgleichen. Auch zeitlich oder eben Getreidenutzung. Und durch die schriftlichen Quellen kann eben über die Lage und die Nutzung von Äckern, Almgebieten und Wäldern sowie eben Funden und Befunden aus den archäologischen Ausgrabungen und eben die Datierungen aus den Schmelzplätzen und die Vegetationsrekonstruktion, alles das zusammen ergibt eben schließlich ein großes Bild dieser Montanlandschaft in Kitzbühel. Und daraus kann eben eine Vegetations- und Nutzungskarte, wir haben jetzt angedacht, in drei verschiedenen Epochen erstellt werden. Also wir haben uns gedacht, wir machen eine Karte, wie hat es vor dem menschlichen Eingreifen ausgeschaut, wie hat es in der Bronzezeit ausgeschaut und wie hat es in der frühen Neuzeit ausgeschaut, beziehungsweise was hat es da alles für Ereignisse gegeben und was haben wir hier für Informationen darüber.
Gibt es noch irgendwas, was ihr hinzufügen wollen würdet?
Für mich noch besonders interessante Zusammenarbeit mit Botanik und Geschichte. Einerseits Geschichte ist deswegen sehr interessant, weil die Anita in ihrer Arbeit auf Quellen stoßt, die Aussagen zum untertägigen Abbau liefern. Der ist nicht mehr zugänglich und somit sind diese ein Nebenprodukt praktisch ihrer Arbeit, ein sehr wichtiger Hinweis für mich, wo es noch prähistorische Abbaue unter Tage gegeben haben kann. Da ist die Zusammenarbeit für mich jetzt ein sehr großer Nutzen mit dem historischen Projektteil. Und mit dem Botanischen, die ersten Ergebnisse von der Barbara bestätigen praktisch das Bild, was sich in meiner Arbeit so langsam abzeichnet, nämlich dass es, das muss jetzt noch bestätigt werden, aber das ist ein Niederschlag an Getreidepolden in genau dieser Zeit, wo ich vermute, dass eine Initiale oder schon die Blütephase des Bergbaus im Gange ist oder stattfindet und dass da dann wirklich Ackerbau und richtig das Gebiet in einem nie dagewesenen Maße aufgesiedelt wird, dass das wirklich mit den Bergbauspuren korreliert werden kann. Das ist... Würde ich das Projekt alleine machen, hätte ich nie die Möglichkeit, solche tollen Ergebnisse und Aussagen zu treffen.
Naja, einfach, also sozusagen die Erarbeitung des ganzen Kontextes wäre sonst für dich nicht möglich.
Ne? Ja, genau. Ja, was zeichnet das Bergbaurevier Kitzbühel aus? Aus der Sicht der Archäologie muss da betont werden, dass es eine sehr lange Forschungsgeschichte hat, dass Österreich insgesamt in der Bergbau- bzw. Montanarchäologie eine Vorreiterrolle spielt und dass bereits im 18. Jahrhundert die ersten Aufzeichnungen zu den prähistorischen Bergbauspuren seitens Prähistoriker, also Wissenschaftler, die erste Veröffentlichung in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts durch Matthäus Much, und er stellt gleichzeitig einen Pionier der Bergbauforschung dar. Und auf der Kelchalm in Kitzbühel haben wir für den Alpenbogen, so wie es zum momentanen Forschungsstand aussieht, die mächtigsten oder die größten Erzaufbereitungshalden aus der Bronzezeit. Und das muss man an dieser Stelle wirklich betonen, das ist ein außergewöhnlicher Befund, wo eben Richard Bitioni gemeinsam mit Ernst Breuschen in den 30er bis in den 50er Jahren die ersten systematischen Forschungen durchgeführt haben, während wir davor und danach mehr stichprobenartige Untersuchungen haben diese beiden Herren in den 30er bis 50er Jahren wirklich eine systematische archäologische Kampagne oder mehrere Kampagnen durchgeführt. Und die waren dann wiederum die Grundlage für das Wissen, was man zu Kitzbühel hatte, und hat Kitzbühel praktisch in einem Atemzug einem sagen lassen mit Hallstatt und dem Mitterbergrevier. Durch diese Befunde war Kitzbühel immer schon im Bewusstsein der montanarchäologischen Fachgemeinschaft. Also diese spezifischen Fragen, die zum Teil gestellt wurden, die können jetzt und auch am Ende des Projektes nicht wirklich beantwortet werden, aber wir schaffen mit unserer Arbeit die Grundlage, um wirklich vertiefend das Bergbaugebiet Kitzbühel zu bearbeiten. Das heißt, da könnte man Forschungsprojekte mit spezifischeren Fragestellungen, weil das, was wir machen, ist das ganze Gebiet, der gesamte Bergbau, einmal eine Grundlage schaffen.
So, als Abschlussfrage vielleicht, wie geht's denn weiter mit dem Projekt?
Also als Abschluss unserer Dissertationen wäre angedacht, dass wir im Museum in Kitzbühel, wo auch viele Funde von der Kelchalm ausgestellt sind, dass wir da unsere in Form auch einer kleinen Sonderausstellung unsere Ergebnisse präsentieren, unseren gemeinsamen Erkenntnisgewinn präsentieren und eben anhand von Schaukästen oder Tafeln mit Informationen drauf, das der breiten Öffentlichkeit auch zugänglich machen. Und natürlich ist auch eine gemeinsame Publikation angedacht.
Ja, dann bedanke ich mich fürs Kommen und fürs Mitmachen und wünsche euch alles Gute für den Abschluss des Projektes.